Ich bin heute besonders aufgeregt, hier vorne zu stehen. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass mein Patenonkel unter euch ist. Ich werde jetzt nicht ihn verraten und outen, aber ich freue mich sehr, dass mein Onkel heute hier ist und auch meine Tante mich heute hier besuchen. Und deswegen bin ich so ein bisschen aufgeregt, ja, wie das so wird heute. Und ich bin auch aufgeregt, weil ich mich auf euch freue. Ich freue mich wirklich, wieder hier zu sein und hier mit euch zusammen als Gemeinde Gottesdienst zu feiern. Und wir haben gestern mit meinem Onkel, meiner Tante auch ein bisschen über Gemeinde geredet und ich glaube, ich habe sie ganz schön zugetextet und habe ihnen ganz viel von euch erzählt, weil ich einfach so begeistert bin. Und deswegen bin ich so heute doppelt aufgeregt, weil mein Onkel hier ist und weil ich mich einfach freue, wieder auch hier zu sein und jetzt heute auch hier predigen zu dürfen. Als ich die Predigt geplant hatte, hatte ich, wie so oft bei mir, ein Lied im Kopf. Und das Lied heißt Let's Get It Started. Und das bedeutet so viel wie, lasst uns loslegen, lasst uns anfangen, lasst uns beginnen. Und es ist ein sehr fröhliches Lied, ein richtig motivierendes Lied. Und es hat natürlich einen tollen Basslauf, deswegen mag ich es ja auch. Das ist natürlich so, genau. Aber ich fand das auch sehr passend für diesen Gottesdienst, der so ein bisschen den Übergang zwischen den Sommerferien und dem Alltag mit Schule, mit Arbeit und mit den gewohnten Abläufen einläutet. Und da passt natürlich so ein Lied. Denn dieses Lied, das trifft den Kern von dem, was es mir heute geht. Dass wir eben nicht nur im Leben, in der Musik und im Alltag wieder durchstarten, sondern eben auch in unserem Glaubensleben. Dass gerade da, wo wir etwas eingestaubt sind oder vielleicht auch einfach ein bisschen gemütlich geworden sind, dass wir da mit neuer Freude, mit neuer Energie und mit seinem Geist ausgestattet wieder durchstarten, wieder loslegen, wieder anfangen. Was ich damals, als ich diesen Gottesdienst geplant hatte, überhaupt nicht auf den Schirm hatte, war ja, dass ja dieses Jahr im Sommer Olympia war. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und ich bin auch eigentlich gar nicht so ein großer Leichtathletik-Fan, aber diesen Sommer hat es mich echt gepackt. Das lag wahrscheinlich auch ein bisschen an der fragwürdigen Eröffnungsfeier. Die hat dann doch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Aber es waren auch so viele spannende Wettkämpfe und Sportarten, von denen ich noch nie was gehört habe und die ich auch zum Teil überhaupt nicht verstanden habe. Und es war auch eine echt tolle Stimmung. Es waren richtig spannende Wettkämpfe. Und ich war wirklich ergriffen und ich habe mit Simeon zusammen, meinen Sohn, wir haben uns ganz viele Wettkämpfe angeschaut und haben mitgefiebert. Was mich dabei beeindruckt hat, war die Disziplin und die Leistungsbereitschaft der Athleten. Wie diese über Jahrzehnte ganz hohen Einsatz zeigen. Und das alles nur für diesen einen Moment, für diesen einen Wettkampf, wenn sie um Gold rennen. Und mich hat das motiviert, mich hat das angesprochen. Und gleichzeitig hat es mich auch so ein bisschen beschämt. Denn mir wurde auf einmal bewusst, diese Athleten, die zeigen so viel Einsatz für ihren Sport und für diesen einen Wettkampf. Wie viel Einsatz, wie viel Disziplin zeige ich eigentlich für das, was mir eigentlich am wichtigsten ist? Mein Glaube an Jesus. Wann bin ich das letzte Mal für meinen Glauben durchs halbe Land gereist? Wann habe ich das letzte Mal für den Glauben mir ein Trainingsprogramm auferlegt und es dann auch durchgezogen, weil ich so einen Hunger danach hatte, weil ich unbedingt mehr über Jesus erfahren wollte? Oder reicht es mir vielleicht, wie bei Olympia zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und den Profis, den Superchristen bei der Arbeit zuzuschauen? Wie oft kämpfen und scheitern wir schon an kleinen Trainingsprogrammen im Glauben? Einfach mal regelmäßig Bibel lesen, einfach mal regelmäßig beten, einfach mal mit dem Nachbar oder dem Freund im Gespräch, ihn einfach mal von dem Glauben zu erzählen. Wie schwer fällt uns das oft? Wenn aber schon der regelmäßige Gottesdienstbesuch zum Leistungssport ausartet, dann braucht uns das nicht wundern, warum wir im Medaillenspiegel so schlecht abschneiden. Und ich möchte euch heute auch mal bewusst diese kritischen Fragen stellen und ich möchte euch auch einladen, sie für euer Leben durchzugehen. Und auch mal zu fragen und zu überlegen, ja, ist da vielleicht auch was dran, auch bei mir? Mir geht es dabei nicht darum, euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Denn das wäre auch verlogen, denn auch mir fällt es natürlich nicht leicht. Auch mir geht das nicht alles ganz leicht von der Hand. Aber ich habe erfahren und ich habe selbst erlebt, wie viel Freude und Erfüllung wir im Leben finden, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. und dass sich der Einsatz im Glauben sogar noch viel mehr lohnt als der Einsatz für irgendwelche Goldmedaillen bei Olympia. Ihr habt es bei der Kugelstoßerin gesehen, auch wenn es nur ein ganz kurzer Ausschnitt war. Wie viel Kraft, wie viel Freude und wie viel Frieden sie aus ihrem Glauben gewonnen hat. Wie sehr es ihr geholfen hat, das mit Freunden, mit Trainern, mit Familie gemeinsam zu beten. Und wie viel Mut und wie viel Kraft sie hatte, auch ihren Glauben öffentlich zu bekennen. All das wäre ohne Training nicht möglich gewesen. Nicht ohne das sportliche Training, sonst hätte sie nie die Goldmedaille gewonnen. Aber auch nicht ohne das Training im Glauben, denn sonst hätte sie nie den Mut gehabt, so mutig von ihrem Glauben zu reden. Und es ist möglich für jeden von uns, dass wir trainieren können, dass wir weiter können, dass wir loslegen können im Glauben, wenn wir uns auf Gott einlassen und wenn wir seinen Heiligen Geist Raum und Zeit in unserem Leben einräumen. Und wie das funktioniert und wie das klappen kann, dafür habe ich euch einen Text aus der Apostelgeschichte mitgebracht. Es ist ein ganz, ganz klassischer Text über die Himmelfahrt von Jesus. Aber in dem Text geht es auch über die Jünger Jesu, die ganz viel Unglaubliches mit ihm erlebt haben, die jetzt aber Kraft und Orientierung suchen, um im Alltag ohne den sichtbaren Jesus weiterzumachen und ihren Glauben zu leben. Es ist eigentlich nur ein ganz, ganz kurzer Text. Es ist ein kurzer Abschnitt. Es ist ein Übergangstext, der aber auch von Orientierungslosigkeit handelt. Und deswegen habe ich ihn für heute ausgewählt. Weil ich glaube, dass wir manches Mal geistlich in einer ganz ähnlichen Situation stehen. Und ich möchte diesen Bibeltext einmal mit euch zusammen lesen und ich möchte einmal mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du heute noch zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du wunderbare individuelle Wege mit jedem Einzelnen von uns gehst. Du weißt, was gerade auf unseren Herzen liegt, was uns gerade anspricht, was uns gerade umtreibt. Ich möchte dich bitten von Herzen, dass du uns jetzt offene Ohren und offene Herzen schenkst für dein Wort, dass wir uns auf dich ausrichten können und dass wir Zuspruch aus deinem Wort für uns heute hier bekommen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Und danke, dass du uns so sehr liebst. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Amen. Genau, setzt euch wieder. Wie gesagt, nur ein ganz kurzer Text. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, steckt ja gar nicht so viel drin. In Vers 9 sehen wir die Ausgangslage der Jünger damals. Was hatten sie alles erlebt? 3 intensive Jahre waren sie mit Jesus unterwegs. Das allein füllte ja schon vier Evangelien. Und jetzt passiert das Unglaubliche. Es ist wieder etwas Unglaubliches, wieder etwas Übernatürliches, wieder etwas, mit dem sie nicht gerechnet haben. Jesus wird aus ihrer Mitte emporgehoben, er fährt auf in den Himmel. Nicht die Jünger tragen ihn siegreich auf ihren Schultern, so wie man das vielleicht bei Olympia gedacht hätte. Nein, Gott selbst erhöht seinen Sohn und holt ihn zu sich. Die letzte Erhöhung von Jesu, die hatte am Kreuz geendet. Dort war er verlacht, verhöhnt und im Stich gelassen. Und allein hing er da am Kreuz, von allen verlassen. Jetzt haben wir das genaue Gegenteil. Er wird von seinen Freunden begleitet, sie sind bei ihm. Gott selbst holt ihn zu sich und zeigt allen, dass dies sein geliebter Sohn ist, der siegreich ist. Sein geliebter und siegreicher Sohn. Und schon an diesem ersten Vers, an dieser ersten Stelle, können wir viel für unser Glaubensleben lernen. Jesus ist der Emporgehobene, er ist der Verherrlichte. Ihm gehört die Ehre und das Lob. Lobpreis ist der Schlüssel, um im Glauben voranzukommen und zu wachsen. Und damit meine ich nicht nur einschränkend nur moderne Lobpreismusik oder moderne Lobpreisanbetungsform. Das kann eine wunderbare Möglichkeit sein. Und ich glaube auch, dass wir hier als Gemeinde noch viel entdecken und auch noch viel lernen können. Aber hier geht es nochmal um mehr in diesem Vers. Hier geht es darum, dass wir erkennen, wer Jesus ist. Dass er der Christus ist. Das Oberhaupt des ganzen Universums. Und unser sozusagen erstes Trainingsprogramm wäre also oder ist es also, dass wir erkennen, wer Jesus ist. Ganz persönlich auch für uns. Dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, ganz persönlich, wer ist Jesus für mich? Wer ist dieser Jesus überhaupt? Und ich möchte dir Mut machen, investiere deine Kraft und Zeit und vielleicht auch nicht nur abends, wenn du schon ganz müde bist, sondern investiere deine beste Zeit des Tages einmal darin, dir zu belegen und zu erkennen, wer dieser Jesus für dich ist. Umso stärker wir uns Jesus vor Augen malen, umso bewusster wir uns machen, wer er ist, umso mehr wird er uns auch bewusst werden in den Situationen im Leben, wo wir Hilfe brauchen, wo es dunkel ist, wo wir keine Orientierung haben. Und umso mehr kann er uns dann auch eine Hilfe und eine Stütze sein. Das Ganze ist natürlich ein nie abgeschlossener Prozess. Wir wachsen unser ganzes Leben lang in der Kenntnis, wer Jesus und wer Gott ist. Das geht unser ganzes Leben lang so. Wir sehen das an den Jüngern ganz beispielhaft. So viel hatten sie mit Jesus erlebt. Sie waren Zeuge von so vielen Wundern. Sie waren ja sogar Zeugen der Auferstehung. Und dennoch hat er sie wieder mit der Himmelfahrt wieder einmal überrascht. Endlich hatten sie begriffen, dass er sterben und auferstehen musste. 4 Evangelien hat Jesus Zeit dafür gebraucht, bis sie das endlich verstanden haben. Und jetzt wollten sie, nachdem sie das verstanden haben, nach ihren Vorstellungen jetzt loslegen mit Jesus. Aber Jesus und Gott hatten schon wieder andere Pläne. Und zack, war Jesus verschwunden. Und auch das ist wieder eine wichtige Lehre, eine wichtige Botschaft für uns heute. Wir denken oft, dass wenn Jesus weg ist, wenn wir ihn nicht erkennen, wenn wir ihn nicht wahrnehmen können, dass er versagt hat. Dass wir versagt haben. Oder dass es vielleicht doch alles nur Einbildung war. Dass vielleicht doch alles nicht stimmt. Dabei nutzt Gott hier das Verschwinden von Jesus, seine Abwesenheit, um die Jünger noch tiefer in die Erkenntnis zu führen, wer er ist und um sie noch mehr an sein Herz zu binden. Wir denken oft, dass im Glauben wir nur wachsen, wenn wir Tolles mit Gott erleben, wenn alles gut ist und wenn wir auch besonders gut sind. Wenn wir so 100% connected sind mit Gott, also 100% verbunden sind mit Gott, dann können wir wachsen. Aber wir lesen das so oft in der Bibel, dass Gott sich gerne suchen lässt und dass Gott auch durch die Stille spricht. Das ist eine ganz tiefe geistliche Wahrheit, die wir hier ganz exemplarisch sehen. Den Jüngern wurde Jesus aus ihrer Mitte hinweggenommen, sogar von Gott selbst. Er war nicht mehr da. Und wir sehen das an der Reaktion der Jünger. Sie waren total kopflos. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Und sie starrten da die ganze Zeit irgendwelche Luftlöcher in den Himmel. Aber Gott hatte das in seiner Weisheit, die über meinen Verstand hinausgeht, so angelegt. Denn durch dieses Vakuum, durch diese Leere und durch diese Stille werden auf einmal die Jünger aktiv. Sie gehen hin, wir lesen das später, sie gehen zurück nach Jerusalem und dort beten sie einmütig und dort warten sie auf den Kommen des Heiligen Geistes. Gott bereitete sie durch diese scheinbare Stille, durch diese Leere auf etwas noch viel Großartigeres vor, das noch kommen sollte. Und genauso kann es eben auch in unserem Leben sein. Wenn Gott schweigt, wenn Jesus auf einmal nicht mehr so wahrnehmbar, nicht mehr so verfügbar ist, dann kann das in uns ein Suchen auslösen, das uns näher an Gott und sein Herz bringt. Und deswegen ist auch nicht mein Interesse, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn du nicht genauso viel Einsatz für den Glauben zeigst, wie dir ein Athlet, der für Olympia trainiert. Sondern ich möchte diesen Hunger in dir, den du empfindest, wenn du das hörst, diesen leisen Wunsch, hey, ich möchte mehr im Glauben erleben, das möchte ich wecken, das möchte ich hegen und pflegen. Denn diese leise Stimme, die du da hörst, ganz tief in dir drin, die dir sagt, hey, komm zu mir, ich bin dein Vater, verbringe Zeit mit mir, lerne von mir, folge mir nach. Ich glaube daran, dass diese Stimme, dass das die Stimme Gottes ist, die dich in dieser multimedial überladenen Durcheinander, das sich Leben schimpft, ruft, zu ihm zu kommen. Aber es ist eine ganz leise und eine ganz sanfte Stimme. Und dieser Stimme, die gilt es in unserem Leben zu entdecken. Und der gilt es immer mehr Raum zu geben in unserem Leben und zu beginnen nachzufolgen. Ich bin ja Pastor. Und wenn ich jedes Mal, wenn die Leute mir erzählen, dass sie das Gefühl haben, sie müssten mehr Bibel lesen oder im Glauben wachsen, wenn ich dann jedes Mal einen Euro bekommen würde, dann könnte ich meinen Zehnten ganz locker von alleine zahlen. So oft kommen die Leute zu mir und erzählen das mir. Und ich habe dann oft das Gefühl, dass ich irgendeine Reaktion jetzt zeigen sollte, dass ich entweder schimpfen sollte oder dass ich ihnen so ein Geheimnis verraten sollte, hier so ein 3-Punkte-Plan und dann klappt das in deinem Leben. Und das kann ich natürlich nicht. Und da habe ich auch nicht so Interesse dran. Aber eigentlich geht es darum, dass sie nur erkennen müssten, dass schon der Wunsch, den sie dort verspüren, dass das schon das Wirken des Heiligen Geistes ist. Das ist schon das Wirken des Heiligen Geistes, der dich ruft, der dich lockt und der dich zu sich zieht. Und wie genial ist das denn? Gott spricht auch heute noch und er spricht in dein Leben, er spricht zu dir. Und dieser Stimme, der gilt es, auf die Spur zu kommen und ihr zu folgen. Und dazu möchte ich dich einladen und möchte dir Mut machen, diese Stimme, diesen Gott zu deinem Trainer zu machen und zu wachsen. Und als erster Schritt nicht immer so gleich so ein ganz schlechtes Gewissen zu haben, weil es dann doch nicht klappt, sondern als ersten Schritt sich erstmal zu freuen, hey, hier ist der ewige Gott, der allmächtige Gott, der so viel zu tun hat und trotzdem nimmt er sich die Zeit, zu dir zu sprechen, zu deinem Herzen zu sprechen und dich ganz sanft und liebevoll zu locken, zu ihm zu kommen. Wie genial ist das denn? Wenn Gott schweigt, oder nicht immer so verfügbar ist, wie wir uns das wünschen, dann kann das eben der Versuch Gottes sein, dich näher an sein Herz zu rufen und dich näher an sein Herz zu ziehen. Denn Gott spricht auch heute noch, davon bin ich wirklich überzeugt. Manchmal spricht er aber eben auch durch Schweigen. Und gerade in solchen Momenten tun wir es auch gut, es ihm gleich zu tun, stille zu werden. Hören zu lernen, unsere Ohren mal zu putzen, nicht nur die leiblichen, sondern die geistlichen Ohren zu putzen, unsere Herzen offen zu machen und uns auf die Suche zu begeben, um Gottes Weg für uns zu finden, seine Stimme zu hören und ihn zu beginnen nachzufolgen. In Vers 10 sehen wir die Reaktion der Jünger. Und dieser Vers, das ist auch der Grund, warum ich gerne über diesen Bibeltext reden wollte, denn dieses Bild von den so in die Luft starrenden Jüngern, das hat mich irgendwie so angesprochen, das hat mich irgendwie ergriffen und ich wollte denen auf die Spur gehen. Warum stehen die da? Warum stehen die da so komisch rum und starren Löcher in die Luft? Die Jünger sind gerade Zeuge von etwas Übernatürlichem geworden. Jesus hatte ihnen vorher, wie so oft, alles angekündigt und es ihnen immer wieder erklärt. Aber nun, da es eingetroffen ist, stehen sie da, starren in den Himmel und wissen nichts mit sich anzufangen. Und ich denke mir, sie hätten ja wenigstens mal was tun können. Sie hätten ja wenigstens mal klatschen können oder hätten mal ein Loblied anstimmen können oder so. Wäre ihnen bestimmt was eingefallen, hätten auch gemeinsam beten können. Oder von mir aus hätten sie auch irgendeinen Stein so als Erinnerung aufrichten können. Aber sie stehen einfach nur da und starren Löcher in die Luft. Sie sind so gefangen von dem Bild, und sie sind so überfordert von der Wirklichkeit und auch von der Frage, wie es nun weitergehen kann. Und das ist auch der Grund, warum sie so starren. Denn diese Situation überfordert sie. Und genau in diesem Überfordertsein, genau in dieser Frage, wie könnte es denn weitergehen, wie kann es denn klappen, wie kann ich denn meinen Glauben im Alltag leben, wie kann das denn alles zusammenpassen, das Leben und der Glaube und so weiter. Genau diese Fragen haben sie sich damals gestellt und ich glaube, dass das auch die stärkste Verbindung zu uns heute ist. Wie oft sind wir von den Bildern, von den Ereignissen des Lebens und des Alltags überfordert und wir wissen nicht mehr weiter. Seien es jetzt schöne Bilder oder auch schreckliche Bilder. Viele Nachrichten, viele Bilder, viele Ereignisse erschrecken und verunsichern uns. Und was es noch viel, viel schlimmer macht, diese ganzen Ereignisse, die passieren ja immer plötzlich. Die passieren ja immer unvorhergesehen. Und die passieren immer, ohne dass dich einer um Erlaubnis gefragt hat. Da bekommst du auf einmal eine Krankheit, die dein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Oder es stirbt ganz plötzlich ein geliebter Mensch, der dich dein ganzes Leben begleitet hat. Oder der Job, den du so gerne machst und der auch so leidenschaftlich gemacht hast, der ist auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, ist auf einmal weg. Und in solchen Momenten, ihr kennt das bestimmt, da ist das Hirn, da ist der Kopf auf einmal ganz leer. Du weißt gar nicht mehr, was du tun sollst. Und zu allen Übel erscheint Jesus auch noch in solchen Momenten oft wie weggeblasen, wie von einer Wolke hinweggetragen. Himmelfahrt ist ja eigentlich ein schöner Text, ein schönes Ereignis. Dabei behandelt dieser Text doch eine der herausforderndsten Situationen in unserem Leben. Wenn plötzlich etwas Unvorhergesehenes, Schreckliches passiert und du dich von Gott und von Jesus verlassen fühlst. Und wenn du das nachvollziehen kannst, dann kannst du auch gut verstehen, warum die Jünger damals so kopflos in den Himmel gestarrt haben. Meine erste Reaktion, als ich den Text las, war ja, dass ich geschmunzelt habe über die Jünger. Warum stehen die da so kopflos rum? Aber umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich natürlich auch gemerkt und bin dann auf die Spur gekommen, dass es hier eben Ausdruck ihrer Überforderung war. Ausdruck ihrer Orientierungslosigkeit und ihrer Ratlosigkeit war. Und umso mehr habe ich auch erkannt, dass die Botschaft des Textes darin liegt, wie wir aus dieser Schockstarre wieder rauskommen können. Wie wir trotz dieses Schockes etwas daraus lernen können und etwas mitnehmen können für unser Leben. Und die erste Frage, die dabei wichtig ist und die dabei hilft, aus dieser Schockstarre rauszukommen, ist die Frage, die ich dir stellen möchte: Was fesselt eigentlich deine Aufmerksamkeit? Was fesselt deinen Blick? Was fesselt deine Aufmerksamkeit? Oder anders ausgedrückt, worauf blickst du, wenn alles fällt? Die Jünger waren ganz gefesselt vom Himmel und wo Jesus irgendwie verschwunden war. Wenn in unserem Leben etwas Unvorhergesehenes passiert, dann fesselt das unsere ganze Aufmerksamkeit. Dann können wir wie die Jünger damals in so einen Tunnelblick reinkommen und können den entwickeln und sehen gar nichts mehr links und rechts. Und dann braucht es, wie im Text, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Männer in weißen Kittel, die die Aufmerksamkeit wieder weiten und diese Schockstarre auch wieder durchbrechen. Wir sehen und wir lesen das im Text, auf einmal sind da zwei Männer in weißen, leuchtenden Gewändern. Und das sind natürlich keine Ärzte oder jemand, der dich jetzt irgendwie die Klapsmühle abholen will. Es wird aber auch nicht gesagt, dass es Engel sind. Sie werden einfach als zwei Männer in weißen Kitteln beschrieben. Aber was spannend ist, sie werden genauso beschrieben wie die Engel, die nach der Auferstehung im Lukas-Evangelium die Frauen getröstet haben. Beides waren Szenen, wo Menschen total von dem Gesehenen überfordert waren. Und in beiden Situationen schickt Gott Boten, die den Anwesenden helfen, ihren Blick zu weiten, ihre Aufmerksamkeit zu weiten und nicht so gefangen zu sein von dem, was gerade diesen Schock ausgelöst hat. Und die wunderbare Botschaft der Engel ist ja im Lukas-Evangelium: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und die wunderbare Botschaft hier in unserem Text ist: Was starrt ihr hier Löcher in die Luft? Jesus wird wiederkommen. Zwei fantastische Zusagen, die uns gerade in Schockmomenten, die wir uns gerade in Schockmomenten immer wieder vorsagen können und versichern können. und die damit ganz automatisch auch unseren Blick wieder weiten können. Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt. Er ist siegreich aus diesem wichtigen Kampf hervorgegangen. Und er wird auch siegreich über all deine Herausforderungen bleiben. Und Jesus kommt wieder. Jesus lässt uns nicht im Stich. Egal für wie verlassen du dich gerade fühlst, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Gott ist ein Gott, der sich finden lässt. Und Gott ist ein Gott, der zu uns kommt. Ich habe ja das Beispiel von Athleten benutzt, um die Nachfolge Jesu zu beschreiben. Lasst uns wie Athleten trainieren, dass wir unseren Blick nicht gefangen nehmen lassen. Nicht vom Alltag, von irgendwelchen YouTube-Shorts oder was auch immer, aber auch nicht von den Herausforderungen unserer Zeit. Dass wir nicht so pessimistisch und weltuntergangsmäßig unterwegs sind. Und warum sind wir nicht so unterwegs? Weil wir eine lebendige Hoffnung haben, weil unser Herr lebt, weil wir eine Hoffnung haben, weil wir wissen, er wird wiederkommen und er wird siegreich bleiben. Und weil wir es trainiert haben, selbst wenn schlimme Bilder auf uns einprasseln, dass wir den Blick immer wieder weiten, dass wir immer wieder auf Jesus schauen. Lasst uns das trainieren, lasst uns das einüben, den Blick von Gott weiten zu lassen, auf ihn zu schauen, der uns Frieden und Trost und Kraft und Hoffnung schenken kann. Das ist unser Auftrag. Und diese Hoffnung, die wollen wir für unser Leben entdecken. Und natürlich nicht nur für uns, sondern die wollen wir auch weitergeben. Weitergeben und weitertragen, auch in diese Welt, die so hoffnungslos ist, die keine Perspektive hat. Und unser Auftrag ist es, ihnen diese Hoffnung weiterzugeben. Denn die Himmelfahrt von Jesus, das ist ja nicht das große Finale von Jesu Dienst. Es ist ja nur ein Zwischenstopp. Es ist ziemlich cool, aber es ist nur ein Zwischenstopp. Jesus' Dienst ist damit überhaupt nicht zu Ende. Es beginnt ja alles erst. Und Jesus ist natürlich auch nicht im Himmel verschwunden und da oben jetzt bei Gott zu chillen und erstmal ein bisschen Urlaub zu machen. Sondern er sitzt zu Rechten Gottes. Er sitzt bei der Quelle des Lebens. Und dort von Gott hat er eine wunderbare Gabe bekommen. Ein unglaubliches Geheimnis, von dem alle Leute aus der Bibel haben sich danach gesehnt. Und Jesus hat diese Gabe bekommen und er hat sie an uns weitergegeben. Und das ist der Heilige Geist. Wir lesen das später in Apostelgeschichte 2, Vers 33. Petrus predigt darüber in seiner großen ersten Predigt, wo damals die Gemeinde entstanden ist. Es geht weiter. Und da können wir auch sehen, was für Auswirkungen das hat. Und dass wir eben nicht herausgerufen und berufen sind, Löcher in die Luft zu starren oder uns von plötzlichen Ereignissen lähmen zu lassen, sondern dass wir immer wieder die Kraft, die Liebe und die lebendige Hoffnung entdecken können, die Jesus uns schenken möchte. Und offen zu sein, dass der Heilige Geist in unserem Leben Raum gewinnt. Dass wir offen sind, seine Stimme zu hören, den Blick weiten zu lassen. Und auch offen sind dafür, dass wir uns von ihm beauftragen lassen. In Jesus haben wir eine lebendige Hoffnung. Und im Heiligen Geist haben wir eine unglaubliche Kraft, um seine Zeugen zu sein. Die Kraft kommt nicht von uns, Gott schenkt sie uns. Ich werde diese Predigt heute nicht beenden. Keine Angst, ich mache jetzt nicht ewig weiter. Ich habe euch heute aber eine Person mitgebracht. Die Technik kann sich schon mal bereit machen. Ich habe euch eine Person aus McKinney, Texas mitgebracht, aus der First Baptist Church aus McKinney, Texas. Und die hat eine wunderbare Geschichte zu erzählen. Und ich habe das gehört, das ist Teil einer Predigt und am Ende wurde dieses Video eingespielt und ich habe das gehört und mich hat das wirklich berührt. Und ich möchte das so gerne mit euch teilen. Der Name der Person, wo ihr gleich das Video seht, ist Roy. Er ist 93 Jahre alt, ein richtiger Texaner, deswegen versteht man sein Englisch auch ganz schlecht. Und er erzählt aus seinem Leben und was es für ihn bedeutet, Jesu Zeuge zu sein und alles zu geben, trotz der Einschränkungen seines Alters. Wir werden kurz gemeinsam in dieses Video reinschauen, damit ihr so einen Eindruck von ihm bekommt und ihn mal so ein bisschen hört, ein bisschen so im Ohr hat, wie der so redet. Leider ist das Video natürlich auf Englisch und dann auch noch texanisches Englisch. Das ist nicht immer ganz leicht zu verstehen, deswegen habe ich es übersetzt. Und wir werden kurz in das Video reinhören und dann werde ich aber einfach auf Deutsch sozusagen seinen Text vorlesen und ihr werdet das dann auf Deutsch hören, aber dann eben noch das Video und die Bilder von ihm auch sehen. Und das mag vielleicht jetzt für euch etwas ungewöhnlich sein und vielleicht denkst du dir jetzt, hey, wie passt das jetzt mit der Predigt zusammen und mit den ganzen hier zusammen? Aber ich möchte dich einladen, euch einfach darauf einzulassen und zu hören, was vielleicht Gott auch euch ganz persönlich heute durch dieses Zeugnis sagen möchte.
Watch this real quick.
Went through my head, why am I really here? And then I discovered that God had a purpose for me. My name is Royce Dowell. I'm 93 years old. I've been attending this church for the last 21 years. I had served as interim minister of music at First McKinney on 3 different occasions. I came to the assisted living place the 1st of May. I met one of my caretakers who is from Zambia.
Mach den Ton ganz aus, genau. Ich hatte eines Tages im Kopf diese Frage, warum bin ich eigentlich hier? Und mir wurde dann bewusst, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Mein Name ist Roy, ich bin 93 Jahre alt, ich gehöre zu dieser Kirche seit 21 Jahren und ich habe Dienst in der Musik der Gemeinde getan. Seit dem 1. Mai dieses Jahres bin ich in ein betreutes Wohnheim gekommen. Und dort habe ich eine Pflegerin getroffen, die aus Sambia stand. Wir hatten ein sehr gutes und ehrliches Gespräch und während unseres Gespräches bemerkte sie meine Bibel, die neben mir auf dem Sofa stand. Und sie sagte zu mir, sie kennt einen Vers aus der Bibel und wir besprachen dann diesen Vers gemeinsam. Und ich fragte sie zurück, ob sie Johannes 3, Vers 16 kennt. Und sie sagte, nein. Und ich sagte, schau mal, ob du ihn finden kannst in der Bibel und ob du ihn mir vorlesen kannst. Und sie tat das und wir besprachen dann diesen Vers und ich fragte sie, ob sie Christin sei. Und sie sagte, nein, aber ich glaube, ich wäre gerne eine Christin. Also erklärte ich ihr den Plan zu ihrer Rettung und ich fragte sie, ob ich für sie beten könnte und sie sagte, ja. Und nach dem Gebet hat sie sich bei mir bedankt. Meine Frau Wilma und ich haben unser Leben 73,5 Jahre lang geteilt. Als Corona dann damals in unsere Gegend kam, hat sie sich infiziert, ich aber nicht. Ich blieb an ihrer Seite, auch wenn das schwierig war. Denn wenn sie etwas schmerzte, dann hat es auch mich geschmerzt. Nicht körperlich, sondern emotional. Am Ende ihres Lebens hatte sie 24 Stunden am Tag Schmerzen. Aber an dem Morgen, wo sie starb, hatte sie keine Schmerzen mehr. Und sie erkannte mich, meinen Sohn und meine Tochter, kurz bevor sie noch ihren letzten Atemzug gemacht hat. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dass wenn du durch Trauer und Enttäuschung gehst, bleibe in Gottes Nähe. Verlasse dich auf seine Gnade. Gott wird dir durchhelfen, dir Kraft geben für die kommenden Tage. Ich bin seit neuestem wieder Teil einer Männergruppe und ich wurde wunderbar aufgenommen. Wir haben eine tolle Zeit zusammen. Wir teilen, wie es uns geht und wie wir Jesus dienen können. Und das auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Und dass es möglich ist, in jedem Alter Jesus zu dienen, wenn wir unsere Augen auf das richten, was Jesus von uns erwartet. Dann ist alles, was wir tun müssen, ihm zu sagen, dass wir ihm zur Verfügung stehen. Eines Tages nach dem Mittagessen fragte mich die Pflegerin, ob wir nicht eine Bibelgruppe hier im Gebäude bräuchten. Also beginnen wir nun eine neue Bibelgruppe, die hier ganz in Kürze startet. All das, was passiert ist, ist eine Antwort auf meine Frage, die ich mir gestellt habe, kurz nachdem ich hierher gekommen bin. Die Frage war, warum bin ich hier? Und nun weiß ich es. Die Tatsache, dass ich schon 93 Jahre alt bin, bestimmt nicht, was ich noch tun kann. Ich habe meine körperlichen Einschränkungen, aber dennoch bin ich in der Lage, noch eine Menge zu tun. und ich plane, aktiv zu sein und dem Herrn zu dienen, wo auch immer ich bin, bis der letzte Tag kommt, an dem ich meinen Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Und ich fordere euch heraus, dasselbe zu tun. Egal wie alt du bist, lasst es uns gemeinsam tun. Amen.